Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast vom Neue Hanse Business Club, dem Club für Entscheiderinnen und Entscheider, die die hanseatische Geschäftskultur leben. Miteinander, nicht gegeneinander, auf Augenhöhe und mit Handschlagqualität. Oftmals haben Entscheider wenig Zeit, also verschaffen wir Zeit, Kontakte und Wissensvorsprung. Unser Ziel ist es, dir den größtmöglichen Nutzen zu verschaffen. Die Ereignisse haben sich in den letzten Wochen überschlagen. Nach und nach brechen persönliche Kontakte und eventuell auch Geschäfte weg. Uns ist die Nähe zum Menschen wichtig. Darum haben wir kurzerhand unsere Offline-Treffen auf Online verlegt und behandeln in Vorträgen und Interviews aktuelle Themen, die dich bewegen. Heute hörst du den Vortrag von Erik Cordes. Er ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und Arbeitsrecht von der Wirtschaftskanzlei Münnig in Münster. Er will zu den aktuellen Entwicklungen im Insolvenzrecht und beim Kurzarbeitergeld berichten. Dieser Vortrag ist einem Live-Zoom-Termin entnommen. Wir hoffen, du kannst alles gut verstehen. Solltest du Fragen zum Thema haben, werden wir gerne deine Fragen an die Experten weitergeben. Und nun wünschen wir viel Spaß.
Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, beziehungsweise was ich immer schon sagen wollte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, beziehungsweise Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich darf Ihnen heute ein bisschen zu den aktuellen Entwicklungen, gerade in diesen Corona-Zeiten im Insolvenzrecht und beim Kurzarbeitergeld, darlegen und mitteilen und vielleicht auch ein bisschen die Unsicherheit nehmen. Vorab einmal ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Erik Cordes, ich bin Rechtsanwalt bei der Münnig Wirtschaftskanzlei, bin Fachanwalt für Insolvenzrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Unsere Kanzlei beschäftigt sich eigentlich mit allem Rechtlichen, was Unternehmen und gerade mittelständische Unternehmen beschäftigt, also von der Gründung bis zum Erhalt des Unternehmens mit allen Fragen, die damit zusammenhängen. Wir sind aber auch gerade in Krisenzeiten für sämtliche Unternehmen da. Dann beginne ich tatsächlich einmal mit den entsprechenden Entwicklungen im Insolvenzrecht und beginne da einmal mit dem Insolvenzrecht selber. Und da hat jetzt die Bundesregierung in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie verabschiedet. Vom Grunde her hat sie die Insolvenzantragspflicht, wie krisenbedingt eingetreten ist, komplett ausgeschaltet. Aber dazu im Näheren, ich will Ihnen einmal, weil das Insolvenzrecht eine recht komplexe Materie ist, einmal den Überblick über die Insolvenzgründe geben und dann einmal darlegen, was wären die Folgen nicht rechtzeitiger Insolvenzantragstellung beziehungsweise was hat sich da geändert. Zu dem Überblick, vielleicht haben Sie schon mal etwas davon gehört. Es gibt einmal die drohende Zahlungsunfähigkeit, die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung. Bei allen drei Tatbeständen kann man einen Antrag stellen. Bei juristischen Personen muss man bei der Zahlungsunfähigkeit und bei der Überschuldung einen Antrag stellen. Deswegen lasse ich die drohende Zahlungsunfähigkeit für heute einmal raus, weil die nicht krisenrelevant ist. Das ist immer dann, wenn das Unternehmen voraussichtlich zukünftig nicht in der Lage sein wird, seine fälligen Verbindlichkeiten zu zahlen. Es könnte dann einen Antrag stellen, muss es aber nicht. Anders sieht das aus bei der Zahlungsunfähigkeit. Das ist heute der zentrale Paragraph. Das heißt, wenn das Unternehmen jetzt nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen, dann ist das Unternehmen, wenn es sich um eine juristische Person handelt, verpflichtet, den Antrag zu stellen. Anders sieht es aus bei der Überschuldung nach § 19 INSO. Da wird entsprechend unterschieden. Grundsätzlich besteht immer eine Überschuldung und damit eine Antragspflicht, wenn das Vermögen des Unternehmens nicht die Verbindlichkeiten deckt. Ist aber die Fortführung des Unternehmens gesichert, das heißt, besteht die Liquidität, in den nächsten ein, zwei Jahren das Unternehmen fortzuführen, das heißt, besteht eine Finanzplanung, die das erlaubt, dann muss kein Antrag gestellt werden. Ich habe Ihnen anliegend noch ein paar Folien mitgegeben, die Sie sich anschauen können, die zur Vertiefung gehen, damit Sie vielleicht noch einmal genauer in die entsprechenden Gründe eines Insolvenzantrages einsteigen können. Heute, wegen der Kürze der Zeit, will ich mich dann dementsprechend nur auf diesen Paragraphen 17, sprich die Zahlungsunfähigkeit, konzentrieren. Was passiert auch nach altem Recht oder gerade nach altem Recht, wenn man nicht rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellt? Bei juristischen Personen greift hier zunächst erstmal das Strafrecht. Sie werden sicherlich alle schon von der Insolvenzverschleppung gehört haben. Danach wird man bis zu 3 Jahren mit Haftstrafe, Freiheitsstrafe bestraft, wenn man einen Insolvenzantrag bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit nicht stellt. Das heißt, merkt man, dass man illiquide ist, nicht zahlen kann, muss man binnen eines Zeitraums von 3 Wochen allerspätestens einen Insolvenzantrag stellen. Weiter strafrechtlich relevant ist das Unternehmen zahlungsunfähig, man stellt keinen Antrag und führt keine Sozialversicherungsabgaben ab. Auch dann besteht die Gefahr, dass man sich gegenüber den Sozialversicherungsträgern strafbar macht, weil man die Sozialversicherungsabgaben, hier die Arbeitnehmeranteile, nicht abgeführt hat. Und schließlich besteht immer noch die Gefahr des Eingehungsbetruges. Das heißt, der Unternehmer weiß, dass er das, was er bestellt, nicht zahlen kann, bestellt es trotzdem, obwohl er schon längst hätte einen Insolvenzantrag stellen müssen. Auch zivilrechtlich bestehen erhebliche Haftungsgefahren, insbesondere für den Geschäftsführer. Das heißt, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig ist, also die Insolvenzreife eingetreten ist und der Geschäftsführer macht einfach weiter, so haftet er für sämtliche Geschäftsvorfälle, die seit diesem Zeitpunkt eingetreten sind. Auch persönlich für die Nichtabgabe von Sozialversicherungsbeiträgen, auch hier die Arbeitnehmeranteile. Auch das Steuerrecht greift hier ein. Der Fiskus behält sich auch hier für den Geschäftsführer eine persönliche Haftung vor. Das heißt, wenn Lohn- und Umsatzsteuer nicht abgeführt worden ist, obwohl ein Insolvenzantrag hätte gestellt werden müssen, auch dann besteht eine grundsätzliche Haftung und die Haftungsgefahr für den Geschäftsführer. Etwas anderes ist es bei natürlichen Personen. Bei natürlichen Personen gilt grundsätzlich keine Insolvenzantragspflicht, also der klassische Einzelunternehmer, der Freiberufler. Aber auch da besteht natürlich die Gefahr des Eingehungsbetruges. Man nimmt Leistungen entgegen, die man nicht bezahlen kann. Das einfach zu den Gefahren, wenn man trotz Insolvenzantragspflicht den Antrag nicht stellt. Und dem hat aufgrund der aktuellen Situation der Gesetzgeber entgegengewirkt und das, wie ich finde, relativ schnell. Und das ist auch im Wesentlichen jetzt schon wirksam. Es wird jetzt tatsächlich, wenn man sagt oder man weiß, das Unternehmen war am 31.12. letzten Jahres nicht zahlungsunfähig, dann gilt erstmal eine, wenn auch widerlegbare Vermutung, aber die Vermutung, dass das Unternehmen auch weiter nicht zahlungsunfähig ist, sondern aufgrund der Corona-Krise vielleicht in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist. Der zweite wesentliche Punkt an dieser Stelle ist, es müssen aber Aussichten bestehen, diese Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen, sei es durch KfW-Mittel, Finanzierungsgespräche etc. Wenn das der Fall ist, haben wir im zweiten Schritt natürlich auch eine Endhaftung des Geschäftsführers. Das heißt, er kann weitermachen, er kann das Unternehmen grundsätzlich fortführen und kann Zahlungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes leisten oder wenn der Betrieb mal stillgelegt worden ist, auch wieder den aufzunehmen oder um ein entsprechendes Sanierungskonzept zu erstellen. Das heißt, da hat der Gesetzgeber schon mal geholfen und Entlastung gebracht. Also nochmal zu den Voraussetzungen, 31.12.2019, das muss festgestellt sein, darf das Unternehmen nicht zahlungsunfähig gewesen sein und es muss die Aussicht bestehen, dass eine durch Corona eingetretene Zahlungsunfähigkeit beseitigt werden kann. Und das ist der Punkt, das sage ich gleich auch nochmal, das Wichtige ist immer, auch jetzt in diesen unsicheren Zeiten, auch wenn es schwierig ist, zu planen. Das heißt, Sie müssen, selbst wenn Sie jetzt in Zahlungsstockungen geraten, Plan, wie geht es in den nächsten Monaten weiter und kann ich irgendwann die Zahlungsunfähigkeit, falls sie eingetreten sein sollte, tatsächlich beseitigen. Und das muss nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geschehen, sondern es reicht, wenn Sie Gespräche zur Finanzierung führen mit der KfW, mit Banken, auf sonstige Art und Weise und das in die Planung mit einbringen. Und wenn das glücken sollte, bleiben Sie zahlungsunfähig, dann haben Sie eine Planung, die sagt, okay, ich muss jetzt keinen Antrag stellen. Wenn Sie allerdings jetzt schon sehen, auch wenn ich jetzt sämtliche KfW-Mittel bekomme, es reicht trotzdem nicht, dann bleibt grundsätzlich die Antragspflicht bestehen und dann müssen Sie handeln. Ich habe hier noch aufgenommen, dass die Überschuldung durch das neue Gesetz noch nicht geklärt ist. Da sich aber momentan alles auf die Zahlungsunfähigkeit stützt, darf ich jetzt rein ganz vorsorglich und rein vorsichtig sagen, die Problematik der Überschuldung kann man zumindest aus dem Gedanken ein wenig außen vor lassen. Was ist für Sie wichtig, wenn vielleicht auch nicht in der Intensität dann zu bringen? Aber ich als Anwalt muss einfach auch sagen, was wäre das Sicherste, um diesem Antrag zu entgehen? Was gut wäre, ist, wenn Sie den Nachweis der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. mit Bestätigung durch einen Experten, also sprich einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt beibringen können. Wenn Sie auch den Nachweis der fehlenden Überschuldung rein vorsorglich bringen können, auch das in der Regel durch einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Und wie ich gerade auch schon sagte, das Allerwichtigste ist die Ertrags- und Liquiditätsplanung, auch unter Berücksichtigung dessen, was jetzt passiert, wenn Sie sehen, okay, mit Hilfsmitteln kommen wir weiter und Sie haben es geprüft, dann sind Sie da eigentlich auf der sicheren Seite. Noch ein ganz kurzes Wort zu dem Rahmen. Sie haben sicherlich auch Kunden, die in Schwierigkeiten geraten. Und da ist es momentan sehr schwierig, wie mit diesen umgehen. Sie werden vielleicht alle schon mal jetzt die Stundungsbitte bekommen haben. Natürlich neigt man natürlich sofort dazu zu sagen, okay, wir stunden, macht erstmal so weiter. Insolvenzrechtlich gibt es eine Problematik, die heißt Anfechtung. Ein Insolvenzverwalter, das haben Sie bestimmt alle schon mal gehört, kann Zahlungen anfechten, die aus einem schuldnerischen Unternehmen gekommen sind. Und damit Sie in dieses Risiko nicht reingeraten, können wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt des frühen Gesetzesstadiums tatsächlich nur raten, ja, bieten Sie den Kunden grundsätzlich Stundung an, aber nur, wenn Sie eben das, was ich gerade gesagt habe, von Ihren Kunden bekommen, nämlich zumindest den nachvollziehbaren Nachweis, dass zum 31.12. keine Zahlungsunfähigkeit bestand, dass zum 31.12. keine Überschuldung bestand und dass gute Aussichten bestehen, eben eine jetzt eingetretene Zahlungsunfähigkeit oder Stockung zu beseitigen. Wichtig ist, nehmen Sie dabei auch noch Warenkreditversicherer oder Factoring-Unternehmen mit rein, weil wenn die nicht zustimmen, haben Sie dann auf der anderen Seite auch noch ein Problem. Das nur als groben Hinweis zum Bereich der Insolvenzantragspflicht. Auch noch ein paar Worte zum Kurzarbeitergeld in Zeiten der Corona-Krise. Auch hier hat der Gesetzgeber sehr schnell reagiert und hat da Entlastung mit reingebracht. Sie wissen wahrscheinlich alle, was Kurzarbeit ist. Das ist einfach nur die Verkürzung der betrieblichen normalen Arbeitszeiten aufgrund eines entstandenen Arbeitsausfalls. Also auch wenn die Arbeit komplett eingestellt wird, sprich Kurzarbeit null, auch das ist möglich. Und da unterstützt die Bundesagentur Arbeit dementsprechend mit Geldern. Was wichtig ist, was viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben, der Arbeitgeber kann nicht von sich aus sagen, wir ordnen jetzt Kurzarbeit an und ihr macht alle mit. Das bedarf einer vertraglichen Grundlage. Entweder Sie haben einen geltenden Tarifvertrag, in dem das drinsteht, ansonsten müssen Sie mit Ihren Arbeitnehmern sprechen und sagen, kommt, wir machen eine Zusatzvereinbarung, es geht so nicht weiter, wir brauchen Kurzarbeitergeld, stimmt dem zu. Aus der Erfahrung der letzten 2 Wochen kann ich sagen, dass ich nicht in einem Mandat mitbekommen habe, dass die Arbeitnehmer nicht mitgespielt haben, sondern ganz im Gegenteil, die Bereitschaft war zur Sanierung der Unternehmen und zu unterstützen sehr, sehr groß. Was haben wir Voraussetzungen? Voraussetzungen sind ganz klassisch eben ein erheblicher Arbeitsausfall. Da sind wir schon wieder im Bereich der juristischen Definition. Der wird eben dann angenommen, wenn der erhebliche Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, vorübergehend nicht vermeidbar ist, sowie einen bestimmten Umfang hat. Das wird aber jetzt in Zeiten der Corona-Krise immer der Fall sein. Das heißt, wir haben wirtschaftliche Gründe, die hier eingetreten sind. Er wird auch hoffentlich vorübergehend sein. Er ist auch aktuell nicht vermeidbar. Und was vorher gilt, es musste mindestens ein Drittel der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer betroffen sein. Das hat sich jetzt geändert. Da komme ich gerne zu den Änderungen. Denn aktuell reicht es nämlich, wenn nur 10% der Beschäftigten betroffen sind. Also wir brauchen nicht mehr ein Drittel der Belegschaft, sondern nur 10%. Das erleichtert schon mal. Vorher mussten auch die Sozialversicherungsbeiträge weiter abgeführt werden. Diese werden nach den vorliegenden Angaben seitens der Bundesagentur für Arbeit mittlerweile vollständig erstattet. Kurzarbeitergeld ist mittlerweile auch für Beschäftigte in Zeitarbeit möglich. Auch das war vorher nicht möglich. Und sie müssen nicht auf die Arbeitszeitkonten zurückgreifen. Das heißt, die Mitarbeiter müssen nicht erstmal Überstunden nehmen, sondern sie können sofort in die Kurzarbeit gehen. Diese ganzen Erleichterungen werden jetzt auch kurzfristig wirksam, beziehungsweise sind schon wirksam geworden, nämlich zum 1. März und werden auch rückwirkend ausbezahlt. Ich bitte in diesem Zusammenhang nur um eine kleine Beachtung. Das vergisst man manchmal, die Bundesagentur für Arbeit zahlt nur 60% aus, beziehungsweise 67% bei bestimmten familiären Voraussetzungen. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen nicht ihren vollen Lohn. Und da haben wir schon vielfach die Frage bekommen, können wir nicht einfach dann den Rest aufstocken? Das geht so einfach nicht. Da wird die Bundesagentur für Arbeit drauf gucken. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen dann nicht eben über die Bundesagentur den vollen Lohn, sondern eben entweder nur die 67% oder wenn sie anteilig auch nur Kurzarbeit dementsprechend anordnen oder vereinbaren, dann übernimmt die Bundesagentur für den ausstehenden Anteil auch immer nur 67%. Also ein kleines Delta für die Mitarbeiter wird bleiben. Das war es in aller Kürze zu den Punkten. Vielleicht noch einmal ganz kurz zu den Anträgen. Was brauchen Sie? Sie brauchen natürlich die vollständig ausgefüllte Anzeige, eine Liste der betroffenen Arbeitnehmer und eine Begründung, warum KUK beantragt wird. Da ist es wichtig, dass Sie nicht nur angeben Corona, sondern zumindest eine kurze Begründung angeben, warum Ihr Betrieb davon betroffen ist. Und es bedarf natürlich einer Aufstellung der Arbeitszeitkonten, aber dann müsste die Bundesagentur für Arbeit da eigentlich relativ schnell tätig werden. Das war es von mir aus erstmal hierzu.
Das war der Podcast vom Neue Hanse Business Club, dem Club für Entscheiderinnen und Entscheider, die die hanseatische Geschäftskultur leben. Miteinander, nicht gegeneinander, auf Augenhöhe und mit Handschlagqualität. Dieser Podcast ist nun vorbei. Wie fandest du ihn? Schreibe gerne in die Kommentare. Wenn du Fragen zum Thema hast, werden wir gerne deine Fragen an die Experten weitergeben. Wenn du magst, bleiben wir weiter in Kontakt. Wir bilden dich persönlich und beruflich weiter zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Arbeitstechniken und Organisation, Kommunikation, Marketing, Vertrieb und Verkauf. Sei immer auf dem neuesten Stand und abonniere unsere Newsletter unter www.neu-hanse-bc.de. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!